MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Vielleicht habt ihr ja schon unseren Podcast mit dem Astronauten Matthias Maurer gehört. Braucht das Universum Helden? Hier kommt jetzt das komplette Interview, das wir angekündigt haben, quasi das Ausgangsmaterial für die erwähnte Folge. Wir haben nämlich an vielen Reaktionen gemerkt, dass ihr von den Astronauten alles hören wollt, was wir mit denen besprochen haben. Und nicht nur die kurzen Ausschnitte, die wir für den Podcast ausgewählt haben. Wer die Folge noch nicht gehört hat, vielleicht ist es dramaturgisch klüger, erst die Folge und dann dieses Interview anzuhören. Aber entscheidet selbst. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, ob das so okay ist mit den Interviews, weil die sind ja länger als 10 Minuten und die meisten von euch schätzen die kompakten 10 Minuten sehr. Unsere E-Mail-Adresse großefragen@mdr.de, die ist unten verlinkt. Maike und ich, wir würden uns sehr freuen, Feedback zu kriegen, ob das eine gute oder eine schlechte Idee mit den Interviews war und ob ihr das nachvollziehen könnt, wie wir das Material genutzt haben oder ob ihr das komplett anders gemacht hättet. Also, hier das komplette Interview mit Matthias Maurer, braucht das Universum Helden, geführt am 31.01.2026. Matthias, herzlich willkommen beim Mitteldeutschen Rundfunk, herzlich willkommen bei MDR Wissen. Wir freuen uns, dass du da bist.
Super, ich freue mich auch.
Für mich und für viele Leute ist landläufig ein Astronaut einer der fittesten, gesündesten und klügsten Menschen dieser Welt. Also so eine Art Superman. Stimmt das?
Würde ich nicht so sagen. Also ein Astronaut ist eigentlich ein normaler Mensch, der aber überall, sag ich mal, ein bisschen über dem Durchschnitt ist, ja.
Ein bisschen über dem Durchschnitt, das ist ja, ja interessant.
Also es ist wichtig, dass man keine Schwachstellen hat. Also Schwachstelle meine ich jetzt, dass du nicht irgendwie gesundheitlich ein Problem hast, du kannst dann auch super schlau sein und alles andere. Aber wenn du irgendwo ein Problem hast, wo du dann durchs Raster fällst, dann geht's halt schon nicht mehr.
Mhm. Das ist schon mal so eine gute Geschichte. Ich stehe jetzt keinem Superman
gegenüber. Aber wir sind definitiv keine Olympiateilnehmer. Also, sag ich mal, ja. Von sportlichsten Menschen und so weiter. Also, das würde ich jetzt nicht so sagen.
Wie ist das im Verhältnis körperliche Fitness und psychische Fitness, Gesundheit? Ihr habt ja lange Zeit auf kleinstem Raum mit Leuten zu tun. Wir hatten ja schon bei Corona manchmal das Problem, in einer Familie lange zu Hause zu sein. Wie wichtig ist die psychische Gesundheit?
Die psychische Gesundheit ist absolut entscheidend und wichtig. Als Crew, also als Astronautenteam, ist man oben im All für mehrere Monate. Jetzt ist sogar bis zu 9 Monate ist geplant für die nächste Crew, die hochfliegen soll, zusammen auf einem engen Raum. Und da ist das Alltagsleben, also das WG-Leben quasi, das kann dann schon direkt zu einem Problem werden, wenn man da nicht klarkommt.
Wie funktionieren die Tests? Wie testet man das, dass du dann tatsächlich kompatibel bist?
Ja, also während der Astronautenauswahl gibt es viele psychologische Tests und dann wird natürlich geschaut, ob ich jemand bin, der sozial verträglich ist, der sozial kompetent ist, der jetzt nicht, sag ich mal, nur an sich denkt, sondern der an das Team denkt, der auch guckt, okay, da ist jemand, der scheint jetzt gerade ein Problem zu haben, wie können wir den wieder ein bisschen auffangen? Also dass man so ein bisschen auch Fürsorge für die anderen Kollegen mitbringt. So, und das wird während der Ausbildung dann nochmal vertieft. Also da machst du dann auch so Teambildungsmaßnahmen und das wird bei uns zum Beispiel im Rahmen von einem Höhlentraining gemacht. Dann wirst du als Team in so ein Höhlensystem reingeschickt, dann schläfst du auch dort, also bist 6 Tage und Nächte in diesem Höhlensystem drin und das ist wie Bergsteigen unter Tage. Also da musst du dich abseilen, da ist wirklich dann auch Lebensgefahr dabei und du hängst dann an einem Seil, was von deinem Kollegen, mit dem du dich vielleicht am Abend vorher so ein bisschen gerieben oder gezofft hast, ja, da hängt dein Leben dran. So, und du hast dann Aufgaben, die du erfüllen musst. Und du merkst dann, okay, die anderen sind ein bisschen zu langsam, ich kann meine Aufgaben nicht erfüllen. Aber du lernst im Endeffekt, der schnellste Weg, deine Aufgaben zu erfüllen, ist, wenn alle auch ihre Aufgaben erfüllen können. Also das heißt, du lernst geben und nehmen, also die anderen zu unterstützen. Den Teamerfolg hast du plötzlich ganz anders im Fokus, als du es vorher hattest.
Matthias, wenn ich das so höre, dann habe ich die Erwartung, dass wenn Leute diesen Podcast hören, dass du eine Menge Heiratsanzeigen kriegst. Heiratsanfragen. Also das klingt ja nach dem idealen Ehepartner. Sieht deine Frau das auch so?
Ja, also ich meine, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch meine Ecken und Kanten. Und du weißt, in der Familie, du hast eben gesagt, bei Corona, da saßen Familien im engsten Raum zusammen, da gab es Reibereien. Wir sind ein Profiteam, wir sind zusammengesetzt worden von unseren Raumfahrtagenturen. Das heißt, wir sind gar nicht mal als allerengste Freunde gestartet. Und es gibt auch Crews, da lief es nicht so gut und die hatten Probleme. Und es ist nicht verkehrt, sag ich mal, dass man noch ein bisschen Distanz wahrt. Ja, also du bist in einer Familie, bist du der ja unglaublich viel näher. Und dann schießt man manchmal auch Dinge raus, die man ja bei einem Kollegen so direkt nicht sagen würde. Und diese Distanz richtig zu halten, also nahe genug, damit du halt ein Team bist, aber auch noch einen gewissen, sage ich mal, Barriere davor, um dich auch so dann das Innerste, dann deine Persönlichkeitssphäre dann auch zu schützen, das ist wichtig.
Was sind die wichtigsten psychischen Eigenschaften, die ein Astronaut haben muss, wenn du mal 3, 4 nennen müsstest?
Also das Wichtigste ist natürlich, dass man Sozialkompetenz ist. Das Zweite ist auch, dass man nicht resistent ist, Fehler zuzugeben. Jeder Mensch ist nur ein Mensch und per se nicht perfekt. So, man denkt immer von sich, ah, die anderen, die machen das, das liegt an denen, aber im Endeffekt ist es genauso an mir wie an den anderen. Und das muss man einfach offen sich eingestehen und das ist dann schon mal der halbe Weg zur Besserung.
Was macht Isolation, die ISS, so eine Raumkapsel mit einem?
Ja, die Leute denken immer, die ISS, da wäre man total abgeschirmt und einsam. Ich war ein halbes Jahr oben und da kamen, glaube ich, 21 Leute vorbei. Also das war zum Teil war das richtig Durchgang und ich habe gedacht, ja, da ist eigentlich zu viel los hier oben schon.
Aber die Isolation ist kein Problem oder nicht das Problem, wie man sich so vorstellt?
Ja, wir haben dort oben einen ganz geregelten Tagesablauf. Du bist so in Action, abends bist du froh, wenn du mal vielleicht ein paar Momente dann der Ruhe hast. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwo einsam und vergessen irgendwo im Nichts herumtreibe, sondern das war total cool und schön dort oben. Ich hatte meine Astronautenfreunde. Jeder Tag war ein Abenteuer. Der Blick runter zur Erde ist 100-mal spannender, als jeder Fernsehfilm oder Kinofilm es sein könnte. Also ich wäre gerne noch mal ein halbes Jahr länger geblieben.
Man wird ja trainiert, auf so einem kleinen Raum über längere Zeit nicht durchzudrehen. Du hast geschrieben, das war überhaupt kein Problem. Wie kann man sich so ein Training vorstellen? Ist das diese Höhle?
Also du hast einmal das Höhlentraining, das ist das, was die ESA anbietet. Aber du hast natürlich auch andere Trainingseinheiten. Bei der NASA gehst du zum Beispiel, macht man so eine Teambildungsmaßnahme, wo es dann ein Wildnistrip ist. Dann haben wir Survival-Trainings, wo du als Team eng zusammen bist. Aber jetzt, die ISS ist nicht so klein. Also die ist eigentlich so groß wie 2 Jumbo-Jets vom Innenraum her. Von der Länge her ist, glaube ich, 70 Meter lang. Und dann hast du noch ein paar Nebenarme, die rausgehen. Du kannst also, wenn du willst, jeden Tag alleine irgendwo sein und deine Ruhe haben. Das habe ich auch gemacht, mal als die Touristen vorbeikamen und da waren so viele auf der Raumstation. Da hatte ich einen Sonntag, hatte ich die Nase voll. Ich sagte, ich brauche jetzt mal ein paar Minuten Ruhe. Dann habe ich mich verkrümmelt in ein Modul, wo da nichts los war.
Die jetzt mit der Orion-Kapsel, mit Artemis 2 starten, die haben es natürlich nicht so komfortabel. Das ist nicht mal so groß wie ein Fußballtor, ja, diese Kapsel zu viert. Ja. Sind auch nicht so lange da, das muss man auch sagen, aber das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung,
das stimmt,
oder?
Das stimmt. Also diese Artemis 2-Mission, das muss man schon wollen. Also auf so einem ganz engen Raum, das kann man sich vorstellen, zu viert in einem etwas größeren Auto, knapp 10 Tage unterwegs zu sein. Oben schwebst du natürlich und dann wird der Raum nochmal deutlich größer. Das ist auch so, als ich im All war, kam mir mein Columbus-Modul, dort wo ich geschlafen und gearbeitet habe, halt wirklich groß vor. Und als ich dann wieder zurückkam auf die Erde und habe das gesehen, habe ich gesagt, was, in diesem kleinen Ding habe ich ein halbes Jahr lang gehaust? Also in der Schwerelosigkeit ist der Raum einfach viel, viel, viel größer, weil du auch an der Decke dann schweben kannst. Du kannst jeden Winkel deines Raums nutzen.
Zu viert in der Orion-Kapsel. Ich glaube, ich würde die Hälfte der Zeit nichts essen, damit ich nicht müssen muss.
Ja, da muss jeder mal. Und am Anfang ist es so, ich erinnere mich noch dran, als wir gestartet sind und als dann der Erste aufs Klo musste. Du kannst dir vorstellen, da ist so ein Vorhang bei uns in der Kapsel gewesen. Der hat dann die Kapsel halbiert und du bist dann ungefähr gefühlt 20 Zentimeter von dem auf der anderen Seite des Vorhangs entfernt, der da gerade auf dem Klo rumsitzt und sein Geschäft erledigt. Aber nachdem du selbst mal auf der Seite des Vorhangs warst, hast du gemerkt, okay, das ist eigentlich kein großes Problem, da muss jeder mal hin, das ist was Menschliches und dann gewöhnst du dich dran. So, die jetzt in der Orion-Kapsel, die haben eine andere Toilette, das ist, glaube ich, sogar nochmal ein kleiner Raum. Also, das wird gehen. Ich glaube, es wird ein bisschen enger, wenn Jeremy, unser Kanadier, der mitfliegt, der ist sehr, sehr groß. Wenn der Sport macht, dann müssen sich die anderen, glaube ich, alle so ein bisschen dann, sag ich mal, ein bisschen kleiner machen, weil der dann doch viel Platz einnimmt.
Du hast erzählt, dass es bei der einen Crew besser, bei der anderen nicht so gut klappt. Was passiert denn? Gibt es solche Szenarien, wenn so eine Situation oder eine Crew psychisch kippt? Gibt es da Notfallszenarien?
Ja, die gibt's. Und zwar haben wir ja immer Verbindungen mit dem Boden. Wir haben die Ärzte dort. Und während der Ausbildung kommt dann irgendwann mal so der Arzt und nimmt dich zur Seite und sagt, hey, Matthias, wenn du oben feststellst, dass einer deiner Kollegen so ein bisschen sich komisch verhält und so weiter, dann musst du uns Bescheid sagen, wir haben Medikamente oben, wir haben auch so eine Zwangsjacke dort oben. Und musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das Gleiche sagt er ja auch zu den anderen, wobei dann vielleicht auch an mich denken würde. Aber ja gut, mir ist nicht bewusst, dass mal irgendwann jemand da Medikamente bekommen hätte oder auch nur in diese Zwangsjacke reingestopft werden würde. Also, es ist etwas, was man zu Beginn der ISS Planung mal vorgesehen hat, ist auch gut so, aber angewendet wurde das noch nie. Das Beste ist, wenn du lernst, wie du ein gutes Teammitglied sein kannst und wenn man Probleme nicht einfach anstaut, das ist ja das, weißt du, anstauen und dann explodieren wie in so einem Vulkan, das ist immer das Schlechteste, sondern du musst direkt von Anfang an sagen, guck mal, mich stört es, dass deine Zahnbürste da immer frei im Raum rumschwebt, ich finde das eklig, kannst du den nicht irgendwo mal anders hinstecken? So, und dann geht das einfach. Und dann kannst du auch sagen, und deine Socken, die fliegen mir auch mal in die Ohren, stopfst du auch wohin. So, und dann, weißt du, dann ist das Feld wieder klar.
Und dann reagieren die wie in einem Kommunikationsseminar und sagen, ach gut, Matthias, dass du mir das gesagt hast, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt nehme ich die Zahnbürste. Und dann sagst du, dieser Idiot, jetzt macht er genau das wie im Seminar. Oder sagt er dann das? Meine Frau reagiert immer mit Gegenvorwürfen. Das, was du sagst, du mit deinen Socken und so, das ist ja dann eher kontraproduktiv, oder?
Ja, aber das ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Und ich meine, wir wissen alle, dass wir nicht perfekt sind. Und dann packst du halt deine Zahnbürste und ich meine Socken weg.
Ja. Aber hast du die Zwangsjacke mal gesehen? Ist sie tatsächlich im rote Kreuzkasten?
Nee, habe ich nicht gesehen. Wir haben auch, das ist jetzt vielleicht ein extremes Thema, wir haben dort oben auch noch, sag ich mal, es könnte auch wirklich ein Zwischenfall passieren, dass jemand oben stirbt. Und dafür musst du ja dann auch so eine Art irgendwie einen Sack haben oder sowas. Gibt's wohl auch, aber das wird uns nicht gezeigt. Das ist, glaube ich, irgendwo diese ganz extremen Dinger, extreme Szenarien, das ist dann soweit verstaut und ist aber alles vorbereitet. Und es ist auch gut so, dass sich Menschen darüber Gedanken machen, weil wenn so ein Fall eintritt, dann sind wir nicht unvorbereitet.
Ihr wisst, wo dann dieser Sack ist.
Das würde uns gesagt werden, ja.
Aber ihr wisst es nicht, das sind die, so wie du sagst, das sind nicht die Dinge, die man dann speziell übt, sondern ihr wisst, dass es da und dann wird uns da oben geholfen.
Genau. Also es gibt so viele, sag ich mal, Situationen, die man vorbereitet hat, die aber jetzt nicht geübt werden, weil sie einfach so unwahrscheinlich sind, dass sie eintreten. Aber falls sie doch eintreten, dann heißt es, okay, Houston, wir haben dieses Problem, was ist die Lösung? Und dann ziehen die Lösung, die von Spezialisten vor Jahren diskutiert wurde, vorbereitet wurde, raus und sagen, okay, dort und dort findet ihr Material für, was weiß ich, jemand hat irgendwie was in die Augen bekommen, jemand hat eine Plombe verloren. Weißt du, so auch medizinische Dinge, die kannst du dann reparieren.
Wie ist das auch wieder psychisch, wenn jetzt solche internationalen Crews oben sind? Hier auf der Erde guckt man sich nicht mit dem Hintern an und da oben sind dann vielleicht Japaner, Russen, ihr Amerikaner beieinander oder lösen sich gegenseitig ab? Und dann geht man da rein und rempelt den Russen erstmal mit der Schulter an und sagt, na, ihr macht da unten einen Mist. Oder wie färbt das ab? Ist das völlig weg, weil man sagt, wir sind hier in einer Mission, wir sind hier in Sachen der Menschheit, im Auftrag der Menschheit unterwegs und nicht wegen irgendwelchen komischen imperialen Interessen?
Ja. Also als ich mein Training gemacht habe, da war die Welt noch in Ordnung und da waren wir allerbeste Kumpels, sowohl auf der Erde als auch oben. Und da bin ich ja gestartet ins All und dann habe ich von oben den Ausbruch des Ukraine-Krieges miterlebt. Und ich habe natürlich mit meinen russischen Kollegen und Freunden, das sind auch nach wie vor meine Freunde, habe ich die gefragt, ey, was geht da unten ab? Und die haben gesagt, ja, also die haben... Habe ich gemerkt, die haben die Informationen von der russischen Seite erhalten und haben dann genauso argumentiert, wie du es dann halt auch in den russischen Medien lesen kannst, dass da irgendwelche Faschisten sind, die bekämpft werden müssen. Und das war aber die ersten 2-3 Tage. Dann haben sie, oben haben wir ja freien Internetzugang zu allen Medien, dann haben sie auch gesagt, das ist nicht das Richtige, was da unten passiert und die sind genauso gegen Krieg, wie auch wir dagegen sind. Und wir Astronauten, für uns ist es eigentlich super traurig zu sehen, dass Menschen auf der Erde gegeneinander kämpfen, wobei wir doch täglich zeigen und das jetzt seit 26 Jahren, was wir erreichen können und nur erreichen können, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten.
Also da bleibt auch nicht irgendwie so ein Rest, so ein Boden, wo man sagt, das ist unausgesprochen oder
Quatsch.
Irgendwas.
Nee, wir sind Freunde, wir sind eine Familie und wir werden diese politischen Probleme oben nicht ausdiskutieren, weil das können wir von dort oben aus nicht lösen. Wir sind ein Team, ein eingeschworenes Team und das müssen wir auch sein, weil wenn dort oben ein Feuer ausbricht, dann kann ich nicht sagen, Moment, das ist jetzt ein russisches Feuer, das kümmert mich nicht. Das ist genauso gut der westliche Teil, der europäische Teil der Raumstation, der würde dann auch in Rauch gefüllt werden und ich könnte dort nicht überleben. Ja, das heißt, ein Problem betrifft uns alle und da müssen wir an einem Strang ziehen. Und wenn ich einen Weltraum-Außenbordeinsatz durchführe, und ich habe in Russland trainiert und war auch vorgesehen, dass ich das mit einem russischen Kollegen dann durchführe, ja, dann ist der einzige Mensch, der mich retten kann, wenn ich ein Problem habe, ist ein Russe. Und dann fängst du nicht an, da irgendwie, andere Probleme zu diskutieren.
Was hast du auf der ISS oder überhaupt bei deinem Training als Astronaut für dein Leben auf diesem Planeten mitgenommen, psychisch von der Art zu denken, von der Art dein Leben und die Raumfahrt zu sehen?
Ja, wenn du da draußen bist und schaust runter auf die Erde, dann wirst du so richtig bescheiden, weil du denkst, Mensch, dieser Platz, die Erde ist so einzigartig, das ist eine Oase. Eigentlich ist dieses Universum gar nicht für so Menschen gemacht. Also auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre, im Weltraum gibt es keine Luft zum Atmen, Temperaturunterschiede, Weltraumstrahlung, ist eigentlich alles sehr menschenfeindlich. Nur auf der Erde und im Innern von dieser wunderbaren Atmosphäre können wir leben und gedeihen und wir brauchen keinen Schutzanzug, wir brauchen gar nichts. Und dann denkst du, was tun wir dieser Erdatmosphäre an? Was tun wir unserem Planeten an? Und denkst du, wir müssen viel besser auf unsere Erde achten, weil das ist die einzige Oase, die wir haben, wo menschliches Leben, soweit wir es wissen, eigentlich möglich ist. So, und dann schaust du auch, wie aufwendig es ist, eine Raumstation am Leben zu erhalten. Da muss Essen hochgebracht werden, Ersatzteile hochgebracht werden, Luft, Wasser, das ist das Wesentliche. Da arbeiten Tausende von Menschen dafür, dass ich dort oben sein kann, dass ich dort arbeiten kann. Und dann denkst du, Mensch, das ist einfach, ich bin nur ein winziges Bestandteil in so einem großen Räderwerk und das muss alles zusammenarbeiten, funktionieren, damit das große Ganze möglich ist.
Ich provoziere jetzt mal. Das sind natürlich Antworten, von denen man sagt, na, der muss ja so reden. Ja, kommt das wirklich aus dem Herzen? Ist das das, was du denkst, wenn du oben aus dem Fenster guckst?
Also ich kann dir sagen, wenn du dort hochfliegst, ich als Ingenieur hatte mir viele, viele Gedanken gemacht. Ich habe mir das vorgestellt, wie das wohl ist, oben anzukommen, die Erde zu sehen. Ich habe Bilder gesehen, Videoclips gesehen. Und dann kommst du oben an und das allererste Mal machst du diese Fensterläden auf und du siehst die Erde vor dir und dann du kriegst eine Gänsehaut. Das ist alles, was du als, sag ich mal, als studierter Mensch irgendwie mit dem Kopf verstanden hast, plötzlich ist es ganz warm ums Herz und du spürst es auch wo ganz anders. Und da kullern auch die Tränen.
Matthias, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr danke, gut. Es war wirklich ein Erlebnis, dich hier im Studio zu haben. Bei MDR Wissen, vielen, vielen Dank und Hals- und Beinbruch für alles, was du noch erleben wirst auf der Erde und im Weltall.
Ganz, ganz lieben Dank.
Das war das ganze Gespräch. Ich weiß, ziemlich kurz, ziemlich knapp. Ich hätte auch gerne noch 1000 andere Fragen gehabt, auch in ganz andere Richtungen, zu ganz anderen Thematiken. Aber wir hatten nur ein wirklich kleines Zeitfenster und trotzdem fand ich, war es sehr schön, Matthias Maurer mal persönlich im Studio zu haben. Und ich hoffe, ihr habt nicht nur Dinge erfahren, die ihr noch nicht wusstet, sondern ihr habt auch ein bisschen von dem Menschen Matthias Maurer mitbekommen. Also, wie gesagt, gebt mal Feedback in den Kommentaren oder an großefragen@mdr.de und teilt dieses Interview und auch das mit Alex Gerst, das ihr auch in diesem Kanal findet, mit allen, die sich für Raumfahrt und das Universum interessieren und natürlich auch für unsere Podcast-Folgen. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im ARD-Europa-Podcast.eu spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt jede Woche über die spannendsten EU-Themen, über Insights aus Brüssel und darüber, wie EU-Politik unser aller Leben prägt. .eu erscheint jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Podcast ist auch in unseren Shownotes unten verlinkt.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.